24 Birds of People. Now in season 12. Presented by ReGuest. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 12, der Werdegang und Personelle, die folgen, ist presented by ReGuest, dem digitalen Zimmerverkäufer für das Hotel der Zukunft. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 24. und letzter Gast in Season 12 ist Gregor Rosinger. Dies hat mehrere Gründe. Zum einen wird er den Season Presenter ReGuest heuer noch an die Wiener Börse bringen und es ist die erste Update-Folge innerhalb der Börse People Serie. Lieber Gregor, again, herzlich willkommen bei mir im Studio.
Ja, danke für die Einladung. Servus Christian. Hello Europe, hello World.
Genau.
Hallo überall in Österreich, genau. Italien, Südtirol und natürlich auch in Deutschland, wo wir wissen, dass sehr viele Leute das die Börse People hören.
Schön. Und du bist der Meistgehörte und wir waren bei der ersten Ausstrahlung, wir sprechen vom 30. September 2022. Du warst mein 13. Gast in Season 2, also ganz eine andere Zeit waren wir noch per Sie, glaube ich, obwohl du in der Season 2 warst.
Genau, richtig.
Stimmt, das ist mir jetzt eingefallen. Eigentlich blöd wie immer, aber lustig. Hoffentlich. Na gut, Gregor, du bist, ich habe es gesagt, der meistgehörte Podcast mit diesem ersten Teil. Hast du irgendeine Erklärung dafür, warum das so gut geht?
Es ist relativ
ohne
einfach.
Ohne dich jetzt selbst klein machen
zu wollen. Nein, es ist relativ einfach. Okay. Ich halte sehr viele Vorträge. Auf der einen Seite, du weißt, Herr Christian, ich bin auch dabei. Senator im Senat der Wirtschaft. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch selber in verschiedenen Initiativen, wirtschaftlichen Initiativen bin und wo wir natürlich auch entsprechend vortragen über Mittelstandsthemen, über Themen Börsengänge für den Mittelstand, aber auch über Nachfolgeregelungen und dergleichen. Und das halte ich in Österreich, in Deutschland, aber natürlich auch in Südtirol und auch in verschiedenen anderen Ländern. Und das sind teilweise kleine Kamingespräche, wo 15 bis 20 Leute eingeladen werden auf sehr exklusiver Basis. Teilweise sind das aber auch größere Veranstaltungen, wo vom Senat der Wirtschaft dann halt 100 oder 200 Leute dabei sind oder auch teilweise noch mehr. Und ich mache das immer so, jeder von den Veranstaltern sagt, na, hast du irgendein CV oder sonst etwas, was du ausschicken kannst, mir weiterleiten kannst, dass ich das Ganze entsprechend dann verteile. Ja, und ich mache das immer so, dass ich einfach die Börse-People-Folge nehme, den Link dem Veranstalter gebe und der verteilt das Ganze. Und das hat natürlich dann entsprechend große Konsequenzen. Ich habe das zum Beispiel gesehen, das war voriges Jahr, wo in Südtirol von Business Bull gemeinsam mit der autonomen Provinz Bozen beziehungsweise dem Land Südtirol eine Veranstaltung war, wo alle Handelsakademien und HTLs de facto die letzten Klassen Berufsbilder kennenlernen sollten. Und wie man erfolgreich wird. Und da war auch ich einer von den wenigen, die da entsprechend interviewt worden sind. Das war de facto eine Pflichtveranstaltung für alle Hacks, für alle HTLs. Kann man sich natürlich vorstellen, dass da einiges zusammenkommt. Ja, und die haben das natürlich vom Veranstalter auch weiterbekommen und mussten sich natürlich Lehrveranstaltung, also meinen Podcast anhören. Und sowas reißt natürlich entsprechend weiter.
Das ist natürlich wunderbar und jetzt weiß ich auch, warum ich in Italien mit diesem Podcast, mit dem Gesamtpodcast immer wieder in den Charts war. Das bist wohl du und nicht der Yannick Sinner, über den ich sonst auch immer
podcaste. Ich vermute, ja.
Nein, es wird schon so stimmen, weil es ist natürlich der Traum eines jeden Podcasters, dass das so passiert, wenn dein Content, letztendlich ist es ja der Sinn des Podcasts, dass er weiter verteilt wird, so gemacht wird. Sage ich auch mal danke dafür. Dass du das sharest und als deine Audio-Visitenkarte siehst. Ja, und das ist auch die erste Update-Folge. Bei dir ist es ja so, dass du das, was du machst, weitergemacht hast und es ist viel passiert in der Zwischenzeit. 20 Monate ist es her, seit wir gesprochen haben. Bei anderen wird es vielleicht so sein, dass sie das Unternehmen gewechselt haben und vielleicht auch deswegen ein Update der Folge Sinn machen kann. Dafür stehe ich jetzt zur Verfügung nach 2 Jahren, seitdem es diesen Podcast gibt. Und ich hole die Hörerinnen und Hörer jetzt mal rein, was wir da vor 20 Monaten so gesprochen haben. mit 9 Jahren die erste Aktie gekauft. Das wird sie nimmer mehr verändert haben. Welche kann man dann nachhören in der Folge, die natürlich verlinkt ist in den Shownotes. Seit 1985 bist du professioneller Investor, wird sich auch nicht mehr verändert haben, hat 69
in der Zwischenzeit
an die Börsen gebracht, genau. Und hinten raus gibt es dann noch auch eine avisierte Erhöhung dieser neuen Zahl, 69. Jim Rogers haben wir gesprochen, Millennium haben wir gesprochen, 9-11, Lehman, Covid und Ukraine. Ukraine ist nicht ganz hinter uns, eigentlich gar nicht, Covid hoffentlich. Ja, Total Return Ansatz, hat sich da was verändert?
Nein, überhaupt nicht.
Überhaupt nicht, gell? FOMO-Ängste hast du auch nie gehabt und jetzt geht's doch gut, oder?
Bist du ein angstfreier Mensch? Grundsätzlich, ich investiere in meine Strategie und ich sage immer, ich bin dann erfolgreich, wenn ich meine Ziele mit meinen Investments richtig gelegen bin. Mir ist es komplett egal, ob irgendein anderer in einer Hype-Branche gerade momentan gutes Geld verdient. Ich ziehe mein Ding durch, das mache ich seit 1985 professionell, beziehungsweise vorher auch schon in meiner Kindheit und Jugend. Und ich habe mir das angewöhnt, dass ich zu meinen Entscheidungen stehe. Ich mache das Ganze auch mit meinem eigenen Kapital. Und somit brauche ich nicht nach rechts und nach links schauen. Und Benchmarks und dergleichen sind mir grundsätzlich ein Gräuel.
Finde ich gut. Es gibt keine Benchmark, aber eine Art Orientierung, wie du denkst, das ist der Roskix-Index. Und da der nächste Spoiler. Wir werden jetzt so ein paar kleine Sachen bringen, die in der Zwischenzeit wichtig sind. Und du hast aber vor wenigen Tagen mit meinem deutschen Kollegen, mit Peter Heinrich, ein umfassendes Interview zu aktuellen Börsegängern gemacht.
Richtig.
Du hast auch über deinen Roskix-Index gesprochen, der von 1000 auf 3800 gestiegen ist, seit Anfang 2015. Respekt. Das kündige ich an für den späteren Zeitpunkt, da möchte ich die Fragen von Peter nicht verändern, das hängen wir einfach hinten dran. Und dann habe ich vor 20 Monaten im September 2022 noch den Schlusssatz gehabt, du wirst auch heuer wieder, also 2022, ein Unternehmen an die Wiener Börse bringen, das war damals die VAS AG aus Salzburg, die wir alle gut kennen mittlerweile.
Genau, ist auch plangemäß im Dezember 2022 an die Börse gebracht worden und hat sich seither auch der Aktienkurs entsprechend gut entwickelt. Wie alle wissen, bin ich auch in der VAS AG investiert, bin dort nach der Holdinggesellschaft der Familie Turner zweitgrößter Aktionär und ja, habe in der Zwischenzeit aber dann natürlich auch noch einen weiteren Börsengang gemacht.
Aber ich unterbreche dich jetzt,
ja?
Weil da muss man noch was dazwischen schieben. Der VAS-Börsengang, der war im Jahr 2022, im Dezember.
Genau.
Und im November hast du noch einen ziemlich leibenden Preis gekriegt. Den möchte ich nicht unterschlagen.
Genau, also am 29. November 2022 habe ich einen Special Mention Award, heißt der, von der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit der FESE, der Federation of European Securities Exchanges und European Issuers, bekommen. Und der ist deswegen an uns gegangen, weil wir eine herausragende Marktbedeutung für Kapitalmarkttransaktionen von Small- und Mid-Caps in Europa haben. Die Laudatio hat UTI Slotblom gehalten, eine Direktorin der Generaldirektion der Europäischen Kommission. Ja, und die hat in der Laudatio eigentlich meine Marktführerschaft stärker bestätigt, als ich sie selber wahrgenommen habe am Markt. Aber wenn man sich die Statistiken so anschaut, ja, es ist so, wir sind absoluter Marktführer.
Wunderbar. So einen Preis nimmt man natürlich gerne an. Und
ja, da reist man sogar gerne nach Prag.
Genau. Na, Prag ist eine wunderschöne, goldene Stadt. Investierst du eigentlich auch in Gold?
Ich habe das eine oder andere in Gold investiert, in physisches Gold. Das ist aber nur ein ganz, ganz niedriger Prozentsatz.
Ja.
Ja, und weiters im Jahr 2022 hat es noch den Number One Award gegeben als Mittelstandsinvestor. Das ist ein Award, der eigentlich, wie soll ich sagen, fast bei mir gepachtet ist, weil dann habe ich in den letzten Jahren mangels Konkurrenz immer bekommen. Aber es ist eben so, wenn man de facto fast alleiniger Player am Kapitalmarkt.
Ja, basiert auf Hard Facts, nämlich da.
Ja, genau. Ja,
wer tut was?
Ja. Und ja, und dann 2023 hat es ein weiteres Listing gegeben, den Börsengang der RWT.
Genau, sorry, dass ich dich da unterbrochen hatte, aber ich wollte die Krono irgendwie reinziehen in der
Ja, Zeit ist klar, China. Das ist, ja. ist auch gut so.
Weil den Preis kommt man nicht unterschlagen, ne?
Von der ja, für mich ist das so selbstverständlich, weißt du, ich hab schon so viele Awards bekommen. Aber ja, natürlich, das ist ein ganz ein spezieller, weil wer bekommt schon eine Sonderauszeichnung der Europäischen Kommission?
Ja, ja schon. Also ich würde diesen Award mal erwähnenswert finden, sage ich mal. Auf jeden Fall.
Ja, danke.
Genau. Die RWD, die haben wir im Vorjahr kennengelernt, ein tolles Unternehmen.
Genau, richtig. Ein Unternehmen, das für Präzision steht. Es werden Präzisionsteile hergestellt für die Fahrzeugindustrie und für die Luftfahrt und Raumfahrt. Bei der Fahrzeugindustrie ist man in der RWD sehr stark engagiert, auch im Motorsport. Was bedeutet, dass bei vielen Rennen die RWT-Vorstände das Problem haben, dass sie gar nicht wissen, zu welchem der Fahrer und zu welchem Team das sie halten sollen, weil eben alle mit RWT-Teilen unterwegs sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so, egal wie es ausgeht, RWT kann sagen, unsere Teile oder wir haben gewonnen. Ja.
Wunderbar. Ja, und dann gab es wieder Awards in diesem Jahr 2023, unter anderem auch für diese RWD, die ja dann im Dezember an die Börse gekommen ist.
Ja, genau, richtig. Ja. Also, und auch wir haben im Dezember 2023 wieder den Number One Award als Mittelstandsinvestor bekommen und dann noch einen weiteren Award dann von für die meistgehörte Podcast-Folge bei den Börsenpeople.
Ja, den habe ich ausgeschrieben.
Ein Hardfacts-Award war das wieder.
Danke auch an die Italienerinnen und Italiener, die mitgeholfen haben, dabei zu tragen. Aber natürlich ist es ein Traum für einen Podcast-Betreiber. Und ihr seid alle, ihr Börsenpeople als Summe, sicherlich mitverantwortlich dafür, dass der Podcast so viele Tage auf Nummer 1 in den Charts es schafft. Gut, war kein deutscher Satz, aber man hat ihn verstanden. Wir gehen ins Jahr 2024. Und da ist ja einiges angespoilert, jetzt dann auch im Interview mit dem Peter Heinrich. Also ich würde mal sagen, eine gewisse Favoritenrolle für Number One ist vielleicht da, alles noch konjunktiv, weil was da noch kommen könnte, aber du hast heuer einiges vor.
Ja, es ist so, dass wir, es ist ja mittlerweile bekannt allgemein über verschiedenste Pressemitteilungen, dass wir heuer drei Unternehmen planen, an die Börse zu bringen. Eines davon ist ein Südtirol-Unternehmen, also ein italienisches Unternehmen, eine
AG. Die ReGuest, der Sponsor dieser Staffel.
Genau, richtig, genau. Die in Meran sitzt.
In den Shownotes verlinken werde ich die Folge 1 aus dieser Season mit dem CEO Michael Mitterhofer von der ReGuest. Und ich würde sagen, jetzt hören wir mal rein, was du sonst noch alles Aktuelles erzählt hast im Interview mit dem Peter Heinrich, meinem deutschen Kollegen im Börsenradio.
Herr Rosinger, das klingt schon, als sind Sie sehr, sehr lange und sehr, sehr erfahren an der Börse unterwegs. Wenn Sie sich zurückerinnern, können Sie sich an so eine lange Rallye an den Börsen erinnern? Also Börsenboom in den USA, Eurostox, DAX, trotz wirtschaftlichen Zweifel, Belastungen durch Corona muss verarbeitet werden, Krieg in der Ukraine. Warum sind die Börsen so stabil, so resilient?
Naja, ein wesentlicher Punkt war natürlich die mangelnde Alternative. Wir hatten ja viele, viele Jahre eine sehr geringe Zinslandschaft mit sehr geringen Zinserträgen beziehungsweise Nullzinsen oder negativen Zinsen für entsprechend professionelle Anleger mit größeren Guthaben. Somit war natürlich klar, dass hier Anlagealternativen gesucht wurden. Das Ganze waren dann teilweise Immobilien, aber natürlich immer öfter auch Aktien. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass wir dann eine, bedingt durch Corona und diese Helikoptergeldverteilung in Kombination mit den damals noch niedrigen Zinsen eine Inflationierung erreicht haben. Und Aktien sind natürlich Sachwerte und Sachwerte steigen auch dann, wenn es eine Inflationierung gibt. Und da sind natürlich auch entsprechend Aktien gestiegen. Sie fragen, ob ich eine derart lange Rallye ununterbrochen gesehen habe in der Vergangenheit. Ich sehe es nicht als eine Rallye, sondern ich sehe es als verschiedenste Stufen davon, weil es hat dazwischen natürlich Rücksätze gegeben. Es hat den Corona-Rücksetzer gegeben, der durchaus bemerkenswert war. Es hat den Rücksetzer gegeben, wie der Ukraine-Krieg begonnen hat. Ich sehe das nicht als eine Rallye, sondern ich sehe das so, dass es sehr wohl Zensuren gegeben hat, aber man dann bemerkt hat, die Zäsur war nicht gerechtfertigt in dieser Höhe und dann hat es im Prinzip eine Aufholreaktion gegeben und man hat dann die Inflationierung gehabt und Aktie Sachwert entdeckt. Und deswegen ist es dann entsprechend wieder nach oben gegangen. Wenn Sie mich fragen, ob es so weitergehen wird, dann kann ich Ihnen sagen, mit Sicherheit wird es nicht so weitergehen auf breiter Basis. Es wird einfach eine Selektivierung wieder kommen nach Unternehmen und Sektoren. Das heißt, das einzelne Unternehmen wird wieder entscheidender werden und gute Unternehmen werden natürlich weiter mittel- und langfristig auch gutes Kurspotenzial haben, wenn man sie zu einem fairen Kurs einkauft. Aber natürlich überbewertete Unternehmen, die nichts als Verluste schreiben, ja, die werden natürlich korrigieren.
Ist der ATX bei so einer Rallye mal wieder ein Sonderfall? Warum ist der nicht bei den Rekorden?
Naja, der ATX ist insofern ein Sonderfall, weil er einfach sehr finanzlastig ist von der Aufteilung her und von der Segmentierung und dadurch natürlich auch kein so breites Spektrum abbildet, wie es zum Beispiel die österreichische Wirtschaft, die ja doch sehr industriell geprägt ist, abbilden würde. Das heißt, der ATX ist in Wirklichkeit eher ein in Richtung sehr stark Finanzmarkt verschobenes Konstrukt, das nicht die reale österreichische Wirtschaft zu gehen bildet.
Kommen wir zum Rosinger Index. Der ist ja virtuell, also nicht investierbar und nicht zur Verwendung als Benchmark für Finanzprodukte bestimmte Performance-Indizes bestimmt. Trotzdem, Gratulation, hat der Rosinger Index, also der ROSGIX, jetzt die 3.800 Punkte überschritten und mehr als 3,8 Milliarden Euro Indexkapitalisierung. Heißt das jetzt aber auch, haben Sie einen Depotauszug von 3,8 Milliarden, den Sie in echtes Eurogeld umtauschen könnten?
Also ich selber investiere mein eigenes Kapital und der ROSGIX bildet eines meiner Konzerndepots ab in der Zusammensetzung, die dann immer wieder von der Wiener Börse angepasst wird. Also es ist so, dass der ROSGIX jetzt keine Aktien drinnen hat zum Beispiel, die wir nicht auch in einem entsprechenden Depot von uns haben und auch die Zusammensetzung wird immer wieder angepasst. Das heißt also, wenn wir etwas zur Gänze verkaufen und zur Gänze aussteigen, dann geht das auch aus dem ROSGIX raus und wenn wir irgendwo in einer Investitionsphase drinnen sind und nennenswert dort investiert sind, dann geht das auch in den ROSGIX in die Zusammensetzung ein mit einer bestimmten Ausnahme. Wir haben definiert, dass wir nur jene Werte in den ROSGIX aufnehmen, die zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme mindestens ein 0,5% des ROSGIX Volumens ausmachen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite sind maximal 15 Werte in den ROSGIX auf. Das heißt, angenommen, wir würden einmal ein breiter gestreutes Depot haben, was wir grundsätzlich eher vermeiden wollen, weil wir uns stärker konzentrieren und sagen, wir wissen, was wir tun und wo wir investieren. Aber angenommen, wir hätten einmal ein sehr breit gestreutes Depot und wir hätten zum Beispiel 30 Werte drinnen, die diese Regelung von den mindestens 0,5% ROSGIX-Volumen übertreffen, dann wäre es so, dass man nur die größten 15 Gewichtungen aufnimmt, weil wir 15 Werte beschränkt haben in unserem Indexregelwerk des ROSGIX. Aber sonst, ja, er bildet unter diesen Einschränkungen eben entsprechende Zusammensetzung eines realen Depots unseres Konzerns ab. Ja.
Also wie schwer ist der Herr Rosinger? Über 3,8 Milliarden?
Der Herr Rosinger sagt nicht, wie schwer er ist, weil er ist nicht das Forbes Magazin und er ist auch nicht bereit, bei irgendwelchen Magazinen dafür zu zahlen, dass er entsprechend in verschiedenen Milliardärslisten genannt wird. Aber der Herr Rosinger ist schon, er ist nicht leicht, man sieht es ihm ja auch an. Ne?
Vielleicht nochmal schnell, was sind denn die Renner-Aktien in Ihrem Index?
Eine der Renner-Aktien ist natürlich Leonardo, wo wir sehr früh eingestiegen sind. Wir sind ja eingestiegen, gleitend. Ich bin seinerzeit schon 2003, habe ich begonnen in Leonardo zu investieren, habe dann immer wieder nachgekauft und Leonardo ist ein Rüstungswert, ich nenne es immer ein Friedensverteidigungsindustrieunternehmen und zwar eines der größten weltweit. in der Europäischen Union eines der bedeutendsten und stellen zum Beispiel entsprechend Eurofighter her, stellen den Alenia 346 Trainer her und dergleichen. Man hat auch die Bell Hubschrauber Company im Konzern. Das heißt, man ist ja relativ breit aufgestellt zwischen Verteidigungsanwendungen, aber auch zivilen Anwendungen, weil natürlich die Bell Hubschrauber, die werden als fliegende Kräne bei Baustellen genauso eingesetzt oder im Rettungsdienst und dergleichen, ja.
Wie war das? Wie viele Firmen haben Sie schon in die Börse gebracht? 69, glaube ich, ne?
69 Börsengänge, genau, ja.
Das heißt, wir können jetzt über die möglichen neuen Kandidaten für einen IPO oder Listing sprechen, also die Nummer 70, 71, 72 sozusagen. Ich nenne sie einfach Rosinger Börsenkinder mit ihrer Rosinger RMS GmbH. Also sie peppeln die Firmen auf. Sie finden die, gewisser Prozess, und aufpeppeln, das könnte zum Beispiel eine Kapitalerhöhung sein, Beratung fürs Management, und dann machen Sie sie börsenfit und übergeben sie dann an der Börse und dann bekommen die eine ISIN-Nummer. Gehen wir es im Schnellverfahren durch. Was macht Regest AG? Software für Hotels, was macht diese Software?
Naja, die Regest AG ist ein ganz spezielles Unternehmen, ist ein Spin-off der Zeppelin Group, die noch vor der Jahrtausendwende, klingt jetzt pathetisch, aber ist auch schon, ja, sage ich jetzt, 25 Jahre her, gegründet wurde als spezialisierte Agentur, die sich dann immer stärker in den Tourismus hineingearbeitet hat und natürlich dann erkannt hat, welche Bedürfnisse der Hotelbetreiber und Hotelketten haben. Und man hat festgestellt, dass es zwischen dem emotionalen Kauferlebnis des Kunden und Buchungserlebnis des Kunden und der statischen Hotelwebsite, die im Prinzip nicht interagiert, etwas gibt, was gefüllt werden muss, diese Lücke. Und so hat man dann eben von der Zeppelin Group Regest ausgelagert, ist mittlerweile eine eigene Gesellschaft, und Regest betreibt mit dem Chris, so heißt das Produkt, den ersten virtuellen Hotelmitarbeiter, der Hotelbuchungen und dergleichen interaktiv mit dem Kunden erledigt und dem Kunden ein entsprechendes Buchungserlebnis gibt. Also es ist ein virtueller Zimmerverkäufer, der auf künstliche Intelligenz beruht. Und das ist natürlich ein ganz spannendes Modell. Es gibt entsprechend hohe Wachstumsraten. Es ist so, dass dann Regest noch zwei weitere Produkte hat. Das ist der Regest Sales Cycle, wo man eine Kommunikations- und Verkaufssoftware, die mit dem Chris entsprechend kompatibel ist und wo man Angebote entsprechend personalisieren kann, wo man das Buchen von Zusatzleistungen auch noch anregen kann, von Optionen und dergleichen, das sich auch natürlich sehr bewährt. Und dann gibt's noch die Yellow World of Regest, also IWAR abgekürzt für Yellow World of Regest, wo der Kunde oder potenzielle Kunde in einem Hotelraum, der Regest gehört, das gesamte Erlebnis der IT-Lösung, der Software-Lösungen von Regest aus Kundensicht miterleben kann. Und das ist natürlich ganz wichtig, auch für den Hotelier, das zu verstehen. Ich habe vorhin erwähnt, Hotels und Hotelketten, mittlerweile setzen über 1000 Hotels die Software von Regest ein und jede Woche werden es mehr.
Also Regest hilft quasi, die Zimmerkapazitäten schneller an den Hotelgast zu bringen.
Schneller und mit einem Nutzererlebnis, das den Hotelgast auch dazu bewegt, dass er sich mehr dafür interessiert, welche Zusatzangebote das es gibt, sodass hier entsprechend der Umsatz pro Hotelgast auch gehoben wird, weil natürlich, wenn Zusatzangebote gebucht werden, diese sehr oft relativ deckungsbeitragsintensiv sind.
Kandidat Nummer 71. Gut, die Reihenfolge werden wir dann sehen, ob die auch so stimmt, aber theoretisch Nummer 71. BSP Immobilien AG, ein klassischer Immobilienentwickler, oder was ist das Besondere daran?
Naja, BSP Immobilien AG ist, auf der einen Seite erscheint es wie ein klassischer Immobilienentwickler, hat aber ein anderes Geschäftsmodell. Sie entwickeln nämlich keine Immobilien für den Eigennutzer, die dann verkauft werden, die klassische Schuhschachtelwohnung oder die man dann an den Anleger verkauft, als Vorsorgewohnung, als Einzelne, sondern die BSP ist ein Unternehmen, das von zwei Unternehmern kreiert wurde. Das eine BS steht für Bruckner Simon, Mario Bruckner Simon, ein bekannter Grazer Unternehmer. Und P steht für Diplomingenieur Alexander Bongratz, Bongratzbau in der Steiermark, einer der großen Platzhirschen, seit rund 100 Jahren im Geschäft. Und die haben ihre Immobilienaktivitäten bei der Entwicklung von Bauherrenmodellen
zusammengetan in diese BSB schon vor Jahren, setzen damit Bauherrenmodelle um. Was ist der Unterschied von einem Bauherrenmodell zu einer klassischen Vorsorgewohnung oder Anlegerwohnung? Beim Bauherrenmodell ist es so, dass es eine kürzere Abschreibezeit gibt für die Immobilie. Das heißt, das kann natürlich für einen Anleger, ich denke jetzt an einen 50-jährigen Rechtsanwalt, an einen Zahnarzt oder was auch immer, der sagt, er hat keine Perspektive 25 Jahre, 30 Jahre, weil da möchte er schon in Pension sein, nämlich eine kürzere Perspektive für die Abschreibung. Für den kann das natürlich interessant sein zur Vermögensschaffung. Das ist das eine. Das zweite, das Bauherrenmodell ist auch darin gekennzeichnet, dass es im Regelfall einen preiswerten, einen günstigen Wohnraum mit günstiger Miete schafft. Und daher gibt es auch diese entsprechende Unterstützung im steuerlichen Bereich. Sie sehen schon, das geht recht stark von der Immobilienentwicklung über die Umsetzung, die natürlich durch Bonkratz entsprechend gewährleistet ist, auch in den steuerlichen Bereich von der Konzeption hinein. Und das ist eben ein sehr komplexes Immobilienentwicklungsthema. Und dieses Know-how, das die beiden Proponenten, der Herr Bruckner-Simon und der Herr Bonkratz, hier gebündelt haben, das ermöglicht hier ein erfolgreiches Geschäftsmodell.
Der dritte Kandidat für die Börse, UKO Microshops. Da geht es um Automaten, Warenautomaten. Man kennt sie vielleicht, Getränke oder das Steak zum Grillen am Sonntagnachmittag aus dem Automaten des Metzgers oder die Milch vom Landwirt. Was bietet UKO alles an?
Das spricht man nicht UKO aus, sondern UKO und ist abgeleitet vom Namen Unterkofler, der Gründerfamilie und jetzigen auch Eigentümerfamilie. Ja, im Wesentlichen ist es so, wie Sie richtigerweise gesagt haben. Die UKO bietet im Prinzip einen Point of Sale an. Ursprünglich in den 70er Jahren gegründet. Wir alle kennen noch aus unseren seinerzeitigen sportlichen Aktivitäten während der Studentenzeit die entsprechenden Getränkeautomaten und dergleichen, die wir in den Universitätssportzentren gehabt haben. An das können wir uns alle natürlich noch erinnern und das hat sich mittlerweile weiterentwickelt. Also die UKO hat aus dem Getränkeautomaten irgendwo im Schmuddeleck einen, ich nenne es jetzt einmal fast, kleinen Feinkostladen am Point of Sale gemacht. Das heißt, man kann damit natürlich auf der einen Seite hochspezialisierte Produkte, die entsprechend bestückt sind, in Einkaufszentren und in innerstädtischen Lagen anbieten. Das ist einmal das eine, kann teilweise auch in Richtung eines Shop-in-Shop-Konzepts gehen. Das geht aber auch in die Richtung, wie Sie sagen, Bauernhof, Abhofvermarktung. Oder auch, was ein Trend ist, der in der nächsten Zeit immer mehr kommen wird, meiner Meinung nach, dass der Nahversorger, wo es immer wieder Probleme gibt in kleinen Gemeinden, dass es Nahversorger, die einfach durch mehrere Automaten oder eine Automatenbatterie ersetzt werden und damit de facto die Funktionen des Nahversorgers übernehmen. Und die UKO hat in den letzten 5 Jahren bis Ende 2023, also diese Geschäftszahlen liegen schon vor, den Umsatz verdreifacht und zwar nur mit der Servicierung und Betreuung dieser Automaten. 9,1 Millionen Jahresumsatz. Für heuer geht man davon aus beim Unternehmen, dass man die 10 Millionen Euro Marke überschreiten wird. Man betreut 6.000 Automaten derzeit und hat 4 Standorte, von denen man die auch betreut und rund 40 Mitarbeiter, die dafür zuständig sind. Das Wachstum geht weiter, die Nachfrage ist ungebrochen und ich glaube, das ist ein spannendes Geschäftsmodell und darum gefällt mir das persönlich auch, weil man damit für das Land oder für gerade für Regionen, auch wo viele ihren Zweitwohnsitz haben, die Infrastrukturversorgung verbessern oder teilweise auch sicherstellen kann.
Herr Rosinger, ich danke Ihnen.
Bitte gerne.
Ja, Leiwand, sage ich wieder mal, ein gutes Interview. Bist du zufrieden?
Ja, also grundsätzlich in Interviews ist natürlich immer das Thema, dass es meist zu kurz ist. Ich bin einer, der natürlich vieles zu erzählen hat und zu vielen Themen wirtschaftlich und politisch eine Meinung hat. Dadurch sind Interviews immer zu kurz. Aber ja, es ist sehr gut gelungen. Das hat der Peter gut gemacht, ja.
Perfekt, dann holen wir noch ein paar Geschichten rein. In unserer ersten Folge sind ja auch ein paar nette Geschichten drinnen gewesen. Ich möchte dir 2 Begriffe jetzt noch hinknallen. Die erste Geschichte ist eine, die du mir, glaube ich, vor 10 Jahren circa mal erzählt hast. Da hast du gerade einen Investmenterfolg gehabt, aber niemand wollte mit dir feiern. Der Grund ist klar, aber sag's trotzdem.
Naja, es ist relativ einfach. Das war 1987 und ich hatte erkannt, dass die Börsen überhitzt waren und ich habe damals in Graz gelebt, ich habe ja auch in Graz studiert und war auch während meiner Studienzeit eben schon als professioneller Investor tätig aufgrund der Beträge, die ich eingesetzt habe. Und da hat es eine Bank seinerzeit gegeben, die Bank für Handel und Industrie, Gott hab sie selig. Die sind nachher in Konkurs gegangen.
Klingt doch modern.
Ja, also das ist, also der Name war damals durchaus modern. Und es waren auch die Mitarbeiter damals in der Filiale in der Herrengasse, die waren auch fachlich recht kompetent und waren in Bezug auf Aktien auch nicht so schlecht aufgestellt zum Teil. Aber im Wesentlichen war es so, es hat den Börsencrash gegeben an der Wall Street und ich habe mir eine Champagnerflasche geschnappt und habe mir gedacht, ja, die sind gleich drauf wie ich und dann marschieren wir darüber und wir feiern und habe gesungen zusammen mit einem Kollegen, der genauso wie ich short investiert war. Wir haben einen Börsencrash, wir haben einen Börsencrash, wir haben einen Börsencrash, die haben uns fast verdroschen, weil die waren nämlich lang. Und das haben wir nicht gedacht, weil wir haben gedacht, dass einer, der einigermaßen eine Kompetenz hat und auch immer wieder bewusst gesagt hat, ja, also wohin sollen denn die Aktien noch steigen und dergleichen, dass der doch gar nicht long sein kann zu dem Zeitpunkt, ja. Aber offenbar war das die Bankpolitik damals von dieser Bank, dass die long waren und ja, einige Jahre später, wie gesagt, also hat die Bank dann nicht mehr überlebt und dann ist die Bank auch in Konkurs gegangen.
Weil sie nicht mit dir gefeiert haben. Weil es keinen Grund dafür gehabt haben, mit dir zu feiern.
So ist es. Wenn die entsprechend short gewesen wären, dann hätten sie die ganzen Themen, die dann nachher aufgepoppt sind, wahrscheinlich alleine damit abplanieren können mit den damaligen entsprechenden Eigeninvestments, die Banken gehalten haben.
Insofern glaube ich, dass man beim nächsten Crash auch, dass du mit mir nicht feiern wirst. Ich habe da so mein Problem, wie die große Mehrheit so wirklich short zu gehen. Aber was soll's? Ist, glaube ich.
Man kann auch short sein und long sein gleichzeitig.
Ja, das bin das ich immer schon oft gemacht.
Genau, das bin ich dann, wenn ich zum Beispiel Put-Optionen investiere. Das war auch damals die Situation. Das war auch waren Investments entsprechend in Put-Optionen an der Wall Street. Und natürlich war ich de facto short, aber long war ich in den Puts und habe damit natürlich mein Geld verdient.
Mhm. Stimmt, der Long Put ist natürlich auch eine Long-Position für sich gesprochen.
Richtig.
Mit der Marktmeinung fallende Kurse halt nur. Ne? Aber genau. Hast du ein Equity-Portfolio damals gehabt, das gelitten hat und du hast die Versicherung aber über teurer verkauft und überkompensiert?
Ja, ich habe bestimmte Sachen natürlich nicht verkauft. Ich habe teilweise glattgestellt, habe bestimmte Sachen aber nicht verkauft und habe dann diese Sachen entsprechend mit Put-Optionen abgesichert gehabt, habe geschaut, weil ich gerechnet habe, dass es zu einem Crash kommt, dass die Puts einigermaßen außer Geld sind, sodass ich natürlich durch diesen höheren Put-Ausübungspreis gegenüber dem Aktienkurs einen entsprechend hohen Hebel gehabt habe.
Gamma-Bombe, ne? Wie man so schön sagt, die Gamma-Bomben. Nicht martialisch gemeint, kann man nachschlagen, was eine Gamma-Bombe ist. Und das Zweite ist auch eine Bombe natürlich, wenn das gefunden wird. Es geht um den Benko-Schatz. Habe ich gelesen im Leadersnet. Was ist denn das für eine Geschichte?
Ja, das ist eine relativ einfache Geschichte. Also Leadersnet hat es veröffentlicht, der Senat der Wirtschaft hat es auch schon veröffentlicht. Es ist so, dass ja wir als Rosinger Group zusammen mit der VHS und mit unserem Kooperationspartner, dem Senat der Wirtschaft und dem Kooperationspartner des Forum Equorum et Unicornis, das ist ein Forum, wo es darum geht, marktführende Unternehmen entsprechend zu pushen, wo ich der Großmeister bin, Magnus Dominus nennt sich das Ganze, wenn wir sehr gerne Latein sprechen und die sage ich jetzt, Assistenten des Magnus Dominus, die werden Magnaten genannt, das sind dann meistens Vorstände von börsennotierten Unternehmen. Der Lukas Turner ist zum Beispiel einer der Magnaten, der allgemein bekannt ist. Und da organisieren wir immer auf hohem Niveau eine Ausfahrt von sportwagenaffinen hochkarätigen Wirtschaftstreibenden. Und das war voriges Jahr schon ausgehend vom Schloss Bichlern, und heuer wird das wieder vom Schloss Bichlern ausgehend sein. Und wir haben mittlerweile 12 Sportwagen gesammelt mit hochkarätigen Teams und die begeben sich auf eine Schatzsuche. Und nachdem wir gehört haben, dass alle nach einem Benko-Schatz suchen und ich nicht verstanden habe, was die suchen und ich immer gerne Benko getrunken habe, viel lieber als der Suchert Express, bitte keine Markenwerbung diesbezüglich, das schmeckt mir wirklich besser, einfach weil mehr Traubenzucker drin ist. Und haben wir gesagt, okay, suchen wir dieses Mal den Benko-Schatz. Das heißt, der Benko-Schatz wird, gehe ich davon aus, einmal relativ viel Kakao enthalten. Ich gehe davon aus, dass er auch einen Betrag, eine Spende oder sowas enthalten wird. Und deswegen haben wir auch schon jetzt gesagt, also das Ganze wird, wenn der Benko-Schatz gefunden wird, dann an Germanic Hutter gespendet. Das ist eine Initiative, wo im Senegal in einem Dorf von dieser Organisation Germanic Hutter, die eine Partnerorganisation des Senats der Wirtschaft ist, Arbeitsplätze geschaffen worden sind, in Summe rund 1000 Arbeitsplätze, viele davon in der Fischerei, aber auch in der Landwirtschaft. Das Ziel ist dort eben die Leute dazu zu bewegen, dass sie vor Ort bleiben können und leben können, weil sie ein Auskommen haben. Diese Initiative läuft jetzt schon seit 2016, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja, der Schatz der sportwagenfahrenden, hochkarätigen Unternehmer wird an diese Initiative im Zuge eines Barbecues nach dem Ende der Schatzsuche übergeben werden. Und wir sind natürlich alle schon gespannt, wo ich den Schatz versteckt haben werde.
Das ist nämlich für viele andere höchstwahrscheinlich auch spannend, die jetzt dann aufbrechen werden, weil der Kakaopreis ist ja so gestiegen. Also das heißt, der Benko-Schatz, der wird ja letztendlich, ist ja fast schon ausgegeben.
Das war auch eine der Überlegungen. Also viele glauben, ich habe die Überlegung gehabt, Benko-Schatz kommt von René Benko-Schatz. Klar. Nein, für mich war es der Kakaopreis. Und weil ich Benko gerne getrunken habe, und darum ist das der Schatz. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hängen wir das jetzt auf, darauf. Aber das ist natürlich die Börsianer sofort klar gewesen, vielen anderen nicht, aber darum habe ich es jetzt erklärt, warum das ein Schatz ist.
Ja. Ich kenne dich ja ein wenig und da ist immer so ein kleiner Schmäh dabei, der oft sickert und das war relativ klar, in welche Richtung das geht.
Ja, und da hast du wahrscheinlich, kannst dich noch erinnern, dass ich seinerzeit, das ist jetzt fast 20 Jahre her, die Zeit ist lang, mein Investment im Pansino gehabt habe. Das war ja damals schon eine Kakaoplantage, Kakaoputter und Kakaohersteller. Und dadurch natürlich dieses Interesse, sage ich jetzt, ich bin immer ein Fan von gutem Kakao oder heißer Schokolade, aber natürlich auch von Kaffee. Ja.
Gut, viel mehr reden wir nicht mehr drüber, sonst machen sich die ganzen GameStop-Haber noch auf dem Weg, den Benko-Schatz zu suchen oder den Kakaopreis zu teilen.
Nein, das ist alles Invitation only und es ist natürlich so, dass man nur dann teilnehmen kann, wenn er von uns eingeladen ist. Das heißt, einladend sind in dem Fall nur entweder meine Person oder der Lukas Turner.
Es war da wegen einem Sportwagen. Ne? So, Gregor, 20 Monate nach dem ersten Podcast, der zweite Podcast. Angenommen, wir sprechen in 20 Monaten über ein Update 2. Du bleibst deinem Weg treu und wir werden wohl über weitere Börsengänge, die wir jetzt noch nicht wissen,
reden. So ist es. Ich werde wieder ins Wort fallen und werde nicht sagen, es sind 69, sondern werde dann vielleicht sagen, in 20 Monaten, es waren 73 oder 74, weil die 72 bringen wir heuer schon zusammen. Na, vielleicht sind es 75, weil man muss sich ja auch Ziele setzen.
Und das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen. Ich freue mich dann auf Update 2. Lieber Gregor, danke, dass du again bei mir im Studio warst. Danke an euch da draußen fürs Zuhören. Ich glaube, es sind wieder unpackbar viele Insights dabei und ein, glaube ich, ein wirkliches Update innerhalb einer konsequenten Fortsetzung einer funktionierenden Story. Ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Ja, von meiner Seite her auch. Wünsche euch noch einen schönen Nachmittag und danke fürs Zuhören und wünsche euch allen viele Börsenerfolge. Möge der Kapitalismus und der Gewinn mit euch sein.
Wunderbar. Tschüss und Baba.